NDR Info. Echo des Tages.
Am Mikrofon begrüßt Sie Claudia Venor. Guten Abend und willkommen im Echo des Tages mit diesen Themen unter anderem. NSA-Untersuchungsausschuss. Was wusste die Kanzlerin? Dazu heute auch der Kommentar. NATO-Streit um Verteidigungsausgaben. G20-Außenministertreffen. Gabriel empfängt Tillerson und Lavrov. EuGH-Urteil zu minderwertigen Brustimplantaten. Chance auf Schadensersatz eher gering. Und zum Schluss schauen wir noch auf den Sport, die Spiele in der Fußball-Europa-League. Rund 130 Mal hat der NSA-Untersuchungsausschuss in den vergangenen 3 Jahren bereits getagt und Sachverständige, BND-Mitarbeiter oder Regierungsvertreter befragt. Heute war die Kanzlerin zum Abschluss der jahrelangen Vernehmungen als Zeugin vor dem Ausschuss geladen. Was wusste sie über das Ausspähen unter Freunden, das ihrer Meinung nach gar nicht geht, wie sie immer wieder betonte? Und was wusste sie von den Spitzeltätigkeiten des BND unter Freunden? Dagmar Pepping hat zugehört und ist uns jetzt live aus Berlin zugeschaltet. Lieferte denn Angela Merkel neue Erkenntnisse für die Aufarbeitung?
Nein, das Überraschendste an diesem ja stundenlangen Auftritt, der übrigens immer noch andauert, das war der Name, den sie genannt hat. Sie hat sich nämlich als Angela Dorothea Kassner vorgestellt. Das ist ihr Mädchenname. Ansonsten wenig Überraschendes, auch wenig Erhellendes. Das war aber auch genauso erwartet worden. Merkel hat gesagt, sie habe von der Abhörpraxis der NSA, des NSA durch die Medien erfahren, von den Enthüllungen von Edward Snowden und habe dann eben Barack Obama mehrfach gesagt, dass eben Ausspähen unter Freunden nicht gehe. Das habe ihm auch gesagt, nachdem ja Berichte auftauchten, dass ihr Handy abgehört worden sei. Und das sei ihre politische Grundüberzeugung, Ausspiel unter Freunden, das gehe nicht, der Kalte Krieg sei vorbei. Es habe entsprechend auch Versuch gegeben, ein No-Spy-Abkommen mit den USA auszuverhandeln. Das hat aber nicht geklappt. Darüber sei sie enttäuscht. Und die Opposition sagte, das Ganze war doch eigentlich nur eine Nebelkerze für den Bundestagswahlkampf 2013. Sie kritisiert auch, dass der damalige Kanzleramtsminister Ronald Pofalla eben, als es um dieses No-Spy-Abkommen gegangen ist, nicht die Wahrheit gesagt habe. Und das ist jetzt so bisher der Stand. Aber Merkel hat auch eines immer wieder betont. Die Zusammenarbeit von Geheimdiensten, auch befreundeten Diensten, sei unverzichtbar und im Interesse Deutschlands, auch um die internationale Terrorgefahr einzudämmen.
Es gab ja viele Fragen zu beispielsweise Suchbegriffen des BND, des Bundesnachrichtendienstes, die er quasi im Auftrag der NSA nutzte, oder auch die Zusammenarbeit in Bad Aibling. Was hat denn die Kanzlerin darauf geantwortet?
Von all diesen Details habe sie nichts gewusst, als sie eben 2013 mehrfach diesen Satz gesagt hat. Eben Ausspähen unter Freunden, das geht gar nicht. Da habe sie nicht gewusst, dass der BND, also der deutsche Auslandsgeheimdienst, selber solche Spionage betreibt, unter anderem ja auch Ziele aus EU-Staaten und der NATO ja auch sozusagen überwacht hatte. Und davon habe sie erst im März 2015 erfahren. Und dann habe es Konsequenzen gegeben. Der BND sei öffentlich zurechtgewiesen worden durch ihren Regierungssprecher Steffen Seibert. Und dann habe man begonnen, die Defizite, die man beim BND festgestellt hatte, zu beseitigen. Es hätte dann auch stärkere Aufsicht durch das Kanzleramt gegeben. Man hätte dann genauer hingesehen, denn so etwas dürfe in Zukunft nicht wieder geschehen, hat Angela Merkel gesagt. Dann hat es ja auch mittlerweile einen Wechsel an der Spitze des BND gegeben. Einen neuen Chef, der damalige Chef Schindler, wurde in den vorzeitigen Ruhestand versetzt und es gab ein neues BND-Gesetz mit strengeren Regeln, was geht und was eben nicht geht. Und das waren eben die Konsequenzen, die Angela Merkel dargestellt hat. Aber im Grunde bleibt der Eindruck, dass ihr Kanzleramt nicht wirklich wusste, was im Bundesnachrichtendienst, der ihm unterstellt ist, vor sich geht.
Es ist ja die letzte Zeugenvernehmung im Ausschuss. Wie geht es denn danach weiter?
Jetzt wird ein Bericht geschrieben, der vermutlich mehrere hundert Seiten lang sein wird, in der die Sicht aller Fraktionen wiedergegeben wird. Eben die Schlussfolgerungen nach mehr als 3 Jahren Arbeit. Und dieser Bericht, der muss dann vom Deutschen Bundestag noch vor der Sommerpause beschlossen werden. So viel Zeit ist jetzt für diesen Bericht nicht mehr. Denn mit Ende der Legislaturperiode endet auch die Arbeitszeit des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses zur NSA-Affäre. Dann haben wir die Bundestagswahl und dann muss man ja schauen, in welcher Konstellation dann die nächste Bundesregierung zustande kommt.
Das war live aus Berlin, Dagmar Pepping. Zum Auftritt der Kanzlerin vor dem NSA-Untersuchungsausschuss jetzt auch der Kommentar von Julia Barth.
Stellen Sie sich vor, Sie sind Chef in einem Unternehmen und erfahren, dass eine Ihrer Unterabteilungen geschäftsschädigende, sogar rechtswidrige Dinge tut. Was machen sie dann? Sich ärgern, schätze ich. Veranlassen, dass das abgestellt wird, liegt auch nahe. Mindestens ebenso nahe liegt aber, dass sie sich auch versichern, dass die Unterabteilung sich daran hält und dass mit der Rechtswidrigkeit ein Ende hat. Angela Merkel hat heute mehrfach eingestanden, dass der Bundesnachrichtendienst Fehler gemacht hat. Dass er ihren Satz "Ausspähen unter Freunden geht gar nicht", zu dem sie heute noch steht, konterkariert hat, weil er selber Freunde ausspäht. Und sie hat versichert, dass ihre zuständigen Mitarbeiter im Kanzleramt wiederum ihr versichert haben, dass eine Weisung an den BND gegangen ist, das Ausspähen unter Freunden abzustellen. Für die Chefin war die Sache damit erledigt. Und das ist selbst für eine nachweislich vielbeschäftigte Kanzlerin ein Armutszeugnis. Natürlich kann sich ein Chef, kann sich die Kanzlerin nicht um alles kümmern. Natürlich muss sie delegieren und ihren Mitarbeitern vertrauen. Aber diese BND-Affäre rüttelt an den Grundfesten europäischer und internationaler Zusammenarbeit und Teile der Kooperation zwischen BND und NSA an den Grundrechten der Deutschen. Ein Defizit, wie die Kanzlerin es nennt, solchen Ausmaßes muss zur Chefsache erklärt werden. Angela Merkel hat das nicht getan. Sich nicht mal darüber empört, dass in ihrem Kanzleramt, das immerhin die Dienst- und Rechtsaufsicht für den Bundesnachrichtendienst hat, lange keiner so wirklich etwas von dem Skandal wissen wollte. Und sie als Chefin dann nicht mal frühzeitig darüber informiert wurde, dass etwas so derart im Argen ist. Dass diese Dinge überhaupt ans Tageslicht gekommen sind, haben wir dem NSA-Untersuchungsausschuss zu verdanken. Dass das BND-Gesetz geändert wurde und der Bundesnachrichtendienst jetzt zumindest stärker kontrolliert wird, dem Parlament. Es wäre an der Kanzlerin gewesen, weitere Konsequenzen aus diesem Skandal zu ziehen. Konsequenzen, die über die Entlassung eines BND-Präsidenten hinausgehen. Sowohl im BND als auch im Kanzleramt hätte strukturell und personell aufgeräumt werden müssen. Angela Merkel findet das überflüssig, äußert stattdessen die Hoffnung, dass sich die Dinge in Zukunft nicht wiederholen und macht ziemlich unverblümt klar, dass sie erstens ihren Leuten auch weiter blind vertraut und sich zweitens nach wie vor nicht dafür interessiert, was der Bundesnachrichtendienst so genau treibt. Und das, obwohl niemand sicher ausschließen kann, dass dort in Zusammenarbeit mit der NSA vielleicht auch heute noch rechtswidrig abgehört wird. Dass das so ist, ist auch Angela Merkels Schuld.
Julia Barth kommentierte im Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Über die Drohung der US-Regierung, die NATO-Partner sollten ihre Verteidigungsausgaben erhöhen, sonst werde man die Unterstützung zurückfahren, formiert sich in Deutschland Widerstand. Dass Verteidigungsministerin von der Leyen die Forderungen der USA als richtig bezeichne und Zitat schon mal vorsorglich die Hacken zusammenschlage, kritisierte Grünen-Politiker Trittin im Deutschlandfunk. Auch SPD-Politiker stellen das Ziel, die Verteidigungsausgaben auf 2% des Bruttoinlandsprodukts zu steigern, in Frage. 2014 hatten sich die NATO-Partner auf Druck der USA auf das 2%-Ziel geeinigt. Aus Berlin, Angela Ulrich.
Die US-Forderung nach mehr europäischem NATO-Engagement kann Ursula von der Leyen verstehen.
Es ist ja richtig. Wir Europäer, wir Deutsche, wir müssen mehr tun für die eigene Sicherheit. Wir müssen da mehr investieren,
sagt die Bundesverteidigungsministerin in den ARD-Tagesthemen. Dass die Amerikaner doppelt so viel leisteten wie alle Europäer zusammen, sei auch nicht fair, so von der Leyen. Sie will mehr Geld für ihr Haus.
Denn wenn wir sehen, wie viel Aufträge die Bundeswehr heute für unsere Sicherheit leistet, sei es in Afghanistan, im Irak, in Mali, aber auch im Mittelmeer bei der Flüchtlingshilfe zum Beispiel, dann weiß ich genau, dass wir das nur durchhalten, wenn auch dauerhaft mehr in die Bundeswehr investiert wird.
Die SPD hingegen hält diese Diskussion für abenteuerlich. Die US-Forderungen an die NATO würden fast eine Verdoppelung des deutschen Verteidigungsetats bedeuten, rechnet der SPD-Verteidigungsexperte Rainer Arnold.
Wir werden nicht statt jetzt stark 34 Milliarden dann am Ende 68 Milliarden ausgeben. Wir brauchen das auch nicht. Wir müssen allerdings schon darauf schauen, dass Deutschland glaubhaft seine Fähigkeiten liefert.
Wo sollen wir denn hin mit dem ganzen Geld, ist seine Frage. Laut NATO-Vereinbarung soll eigentlich jedes Mitgliedsland mindestens 2% des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung ausgeben. Das tun neben den USA aber nur Griechenland, Estland, Großbritannien und Polen. Deutschlands Quote liegt bei derzeit rund 1,2%. Der neue US-Verteidigungsminister Mattis hat auch gedroht, die USA würden sich aus der NATO zurückziehen, käme nicht mehr Geld von den anderen Mitgliedern. Das sieht Ursula von der Leyen gelassen.
Die Amerikaner wissen auch, was sie an Europa und ihren alliierten Freunden haben. Denn Jim Mattis hat es schön ausgerückt. Er hat gesagt, eine Nation, die sicher sein will, die braucht Freunde. Und das gilt für uns alle, denn die Bedrohung, die Schwierigkeiten, zum Beispiel der globale Terrorismus oder die Art und Weise, wie Russland versucht, seine Macht auszubreiten, das betrifft uns alle und da stehen wir zusammen. Denn wir wollen die Freiheit verteidigen, wir wollen die Demokratie, die offenen Gesellschaften verteidigen.
Mattis habe bei seinem Antrittsbesuch in Brüssel klargemacht, dass die USA unverbrüchlich zum Verteidigungsbündnis stehen. Das war gut zu erleben, sagt von der Leyen.
Einmal mehr ging eine Personalie des neuen US-Präsidenten Trump, wie man norddeutsch sagt, in die Grütze. Der designierte Arbeitsminister zog die Reißleine, bevor es scheinbar andere, die ihn hätten wählen sollen, taten. Aus Washington Martin Ganzelmeier.
Andrew Pastor wurde zum Verhängnis, dass er jahrelang eine Einwanderin ohne Arbeitserlaubnis als Haushaltshilfe beschäftigt hatte, noch dazu ohne Steuern und Sozialabgaben zu leisten. Die republikanische Senatorin Susan Collins sprach aus, was die große Mehrheit der Senatoren dachte, es wäre schon gut, wenn sich der Kandidat für das Amt des Arbeitsministers auch selbst an die Gesetze gehalten hätte, für die er demnächst verantwortlich ist. Das Fass zum Überlaufen brachte dann ein 27 Jahre altes Interview aus der Oprah Winfrey Show, in dem Pastors Ex-Ehefrau über häusliche Gewalt ihres Mannes berichtete. Das alles war auch den Republikanern zu viel. Angesichts der drohenden Niederlage im Senat verzichtete Pastor auf das Amt. Gewerkschaften und Demokraten feierten dies als Sieg. Schließlich habe Pasta als Unternehmenschef höhere Mindestlöhne abgelehnt und sich oft geweigert, Überstunden zu vergüten. Für Donald Trump ist es eine weitere Niederlage, nachdem er am Dienstag seinen nationalen Sicherheitsberater Michael Flynn zum Rücktritt veranlasst hatte. Am Mittwoch warf Trump den Medien vor, sie hätten Flynn unfair behandelt.
Beim Treffen der Außenminister der 20 wichtigsten Wirtschaftsmächte der G20 heute in Bonn kam es zu vielen ersten Begegnungen. Erstmals überhaupt empfing Sigmar Gabriel neu in diesem Amt seine Kollegen. Und zum ersten Mal sprachen der russische Außenminister Lavrov und der frisch amtierende US-amerikanische Außenminister Tillerson direkt miteinander. An Themen wie beispielsweise Syrien-Konflikt oder die Ukraine-Krise mangelt es jedenfalls nicht bei diesen vielen Debüts, die Christina Nagel in Bonn beobachtete.
Für den deutschen Außenminister begann der Tag früh. Gleich am Morgen traf Sigmar Gabriel seinen chinesischen Amtskollegen Wang Yi. Beide sprachen sich für eine umfassende strategische Partnerschaft aus und auch für den Ausbau der wirtschaftlichen Beziehungen. Für Gabriel, der bisher Wirtschaftsminister war, gewohntes Terrain. Er mahnte die chinesische Seite, den Ankündigungen, Märkte öffnen zu wollen, nun auch Taten folgen zu lassen. Er habe, hieß es nach dem Gespräch, Wang Yi gebeten, dies mit deutlichen Signalen zu untermauern und ausländische Unternehmen gleich zu behandeln. Dann hieß es in immer kürzeren Abständen:
Ja, herzlich willkommen hier im Konferenzzentrum in Bonn.
Zu einem Treffen voller Premieren. Die erste Zusammenkunft Gabriels als frischgebackener Außenminister mit seinem russischen Amtskollegen Lavrov zum Beispiel. Beide kennen sich schon lange, entsprechend offen sei das Gespräch gewesen, hieß es im Anschluss aus Delegationskreisen. Die Themen, klar, die deutsch-russischen Beziehungen, die Lage in Syrien, die Genfer Friedensverhandlungen, die Lage im Osten der Ukraine, wo die Gewalt zuletzt wieder eskaliert war. Dazu die Aufforderung an Moskau, auf die Separatisten einzuwirken, den Waffenstillstand wiederherzustellen. Auf die Einhaltung des Minsker Abkommens, der in der Ostukraine zu Frieden führen soll, drängte auch US-Außenminister Rex Tillerson, der Lavrov ebenfalls in seiner neuen Funktion zum ersten Mal traf. Hinter verschlossenen Türen in einem Separé, während draußen nach und nach die anderen Außenminister eintrafen. Ein Außenministertreffen der G20, eine weitere Besonderheit. Bislang gab es nur ein einziges Treffen, 2012 in Mexiko.
Jetzt haben wir diese Idee neu aufgegriffen, weil wir glauben, dass abseits der Frage der vielen einzelnen Krisen es sinnvoll ist, dass die Außenministerinnen und Außenminister darüber reden, wie wir erstens die Agenda 2030, also die Entwicklungsziele, die nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen gemeinsam verfolgen können, weil am Ende Sicherheit auf der Welt nicht ohne Gerechtigkeit und sozusagen ein besseres Leben für alle Menschen erreichbar ist.
Neben der Agenda 2030 stehen auch die Themen Krisenprävention und die künftige Zusammenarbeit mit Afrika auf der offiziellen Tagesordnung des Treffens, das, wie Gabriel betonte, nicht ohne Grund in Bonn stattfindet, wo eben auch die Vereinten Vereinten Nationen zu Hause sein.
Am Standort der Vereinten Nationen zu sein, ist deshalb wichtig, weil wir damit natürlich ein Signal der internationalen Zusammenarbeit in einer Zeit senden, wo es doch sehr viele Bewegungen gibt, die versuchen, sich abzuschotten, nationale Alleingänge zu machen.
Dies darf man wohl getrost als Signal an die USA, an Präsident Trump verstehen, von dessen Außenminister sich hier in Bonn viele Aufschluss erhoffen über den weiteren Kurs der Amerikaner.
Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Es ist 18.45 Uhr, Viertel vor sieben. Die Syrien-Konferenz in Kasachstan ist zu Ende, aber auch dieser zweite Vermittlungsversuch brachte noch keinen Durchbruch. Es ging um Mechanismen, die brüchige Feuerpause in Syrien zu überwachen. Russland, die Türkei und der Iran hätten sich lediglich über die Modalitäten für eine gemeinsame Kontrolle verständigt, wie Sabine Stöhr berichtet.
Am späten Nachmittag meldete das russische Außenministerium eine Einigung. Man habe vereinbart, dass Russland, der Iran und die Türkei als Monitoringgruppe die Waffenruhe in Syrien überwachen werden. Bemühungen dazu wolle man noch verstärken. Das ist nicht neu. Diese Vereinbarungen haben die drei Staaten bereits in den ersten Syrien-Gesprächen vor drei Wochen getroffen. Die Waffenruhe wird allerdings immer wieder gebrochen. Die Anti-Assad-Rebellen machen dafür das syrische Regime und die es unterstützende russische Luftwaffe verantwortlich. Ein ursprünglich geplantes allgemeines Dokument zur Feuerpause wurde bei dem Treffen in Astana nicht unterzeichnet. Das schreiben russische Agenturen unter Berufung auf syrische Oppositionelle. Und, genau wie im Januar, hätte auch diesmal kein direktes Gespräch der Regierungs- und Oppositionsvertreter stattgefunden. Aber es seien politische Fragen angesprochen worden, so das russische Außenministerium. Es wertet die Gespräche als Erfolg. Ein Rebellenvertreter teilte am Ende der Konferenz allerdings mit, Russland habe mit einer Hinhaltetaktik Zeit vergeudet. Für Ende kommender Woche sind in Genf Friedensgespräche unter Vermittlung der UN geplant. Dabei solle es um Pläne für eine Übergangsregierung, eine neue Verfassung und um Neuwahlen in Syrien gehen, sagte der UN-Sondergesandte Staffan de Mistura. Er hatte sich am Morgen kurz mit dem russischen Außenminister Lavrov in Moskau getroffen. Die russische Regierung hat der syrischen bereits einen Vorschlag zur Gestaltung der neuen Verfassung unterbreitet. Der wurde allerdings von den Rebellen bisher abgelehnt.
Kanadas Premier Trudeau wurde heute gefeiert im Europaparlament. In für die EU nicht eben einfachen Zeiten lobte er die Partnerschaft mit Europa. Im Freihandelsabkommen CETA, das das Parlament gestern verabschiedete, sieht er einen Meilenstein. Denn es sei wichtig, in der globalisierten Welt enger zusammenzurücken. Nach Straßburg reiste Trudeau inzwischen nach Berlin und trifft dort unter anderem Bundespräsident Gauck. Angela Tesch berichtet.
Das Beste für Kanada und Europa kommt noch, lobt Justin Trudeau die gemeinsamen Verträge überschwänglich. Vorsichtshalber hat der kanadische Premierminister den Ausgang der Abstimmungen gestern abgewartet, ehe er nach Straßburg kommt. In seiner Rede vor dem gut gefüllten Plenum erinnert er an die Schwierigkeiten während der langen Verhandlungen. Aber die Beziehungen zwischen EU und Kanada seien widerstandsfähig und dauerhaft, weil sie auf gemeinsamen Werten beruhten. Es sei immer leichter, auf Probleme hinzuweisen, als sie zu lösen. Für Trudeau ist CETA eine wichtige Blaupause für moderne internationale Handelsbeziehungen. Jetzt müssten beide Seiten zeigen, dass es funktioniert. Scheitert CETA, dann könnte das letzte Freihandelsabkommen für lange Zeit sein. Es sei aber auch ein Abkommen, das das Leben der Menschen verbessern soll. Durch gute Löhne, gute Jobs und Chancen auch für kommende Generationen. Das EU-Parlament hatte gestern den beiden Abkommen mit Kanada über die strategische Partnerschaft und den Freihandel mit großer Mehrheit zugestimmt. Sowohl das kanadische als auch die Parlamente der EU-Staaten und einige Regionen müssen noch zustimmen.
Im Streit um die Haftung des TÜV Rheinland für minderwertige Industrie-Silikon-Brustimplantate können Betroffene kaum noch auf Schadensersatz und Schmerzensgeld hoffen. Nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs war der TÜV nicht grundsätzlich verpflichtet, die Implantate selbst zu prüfen. Die Richter stützten ihr Urteil auf die Richtlinie über Medizinprodukte. Der Bundesgerichtshof hatte den Fall den Luxemburger Richtern vorgelegt. Einzelheiten von Sabine Hackländer.
Es ist ein Urteil, das den TÜV nur begrenzt in der Pflicht sieht. Als zuständige Prüfstelle habe er generell eben nicht die Aufgabe, unangekündigte Kontrollen vorzunehmen, wie dies von der Klägerin gemutmaßt wird. Stattdessen sehen die Luxemburger Richter den TÜV dann in der Verantwortung, wenn ein konkreter Verdacht vorliegt, dass die Qualitätsanforderungen für ein Produkt nicht erfüllt würden. Im konkreten Fall also in dem Moment, in dem es erste Hinweise auf das falsch deklarierte Silikongel gab. Immerhin stellte der EuGH klar, dass die Zertifizierung von Medizinprodukten, also die Vergabe von Gütesiegeln, eine grundsätzliche Schutzwirkung für die Patienten beinhalte. Ansonsten wäre eine Haftung des TÜV von vornherein ausgeschlossen gewesen. Im konkreten Fall geht es um die Implantate der französischen Firma PIP. Das Unternehmen hatte bei der Herstellung nicht, wie eigentlich deklariert, Spezialsilikon, sondern nur billiges Industriesilikon verwendet. Der Vertrieb wurde im Jahr 2010 gestoppt, weil sich Berichte über geplatzte oder undichte Silikonkissen häuften. Ob die deutsche Klägerin mit ihrer Schadenersatzforderung in Höhe von 40.000 Euro Erfolg haben wird oder nicht, muss nun der Bundesgerichtshof entscheiden.
Der Untersuchungsausschuss des Bundestags zur Abgasaffäre, sogenanntes Dieselgate, hat heute zwei weitere Zeugen gehört. Niedersachsens Regierungschef Stefan Weil und Bundesverkehrsminister Dobrindt. Der Ausschuss soll vor allem die Rolle der Bundesregierung und der ihr unterstellten Behörden bei der Prüfung auffälliger Emissionswerte untersuchen. Verkehrsminister Dobrindt wird von der Opposition mangelnde Aufklärung vorgehalten. Kritiker beklagen zudem, dass der Skandal nicht vom Kraftfahrtbundesamt aufgedeckt wurde, das Dobrindt untersteht. Aus Berlin Dirk Rodenkirch.
Es ist das magische Datum im Abgasuntersuchungsausschuss, der 19. September 2015. An diesem Tag wurde die VW-Affäre bekannt und vorher will auch keiner der Zeugen etwas von Manipulationen gewusst haben. Bei Stefan Weil und Alexander Dobrindt ist das nicht anders. Der Bundesverkehrsminister sagte aus, es an diesem Tag aus den Medien erfahren zu haben. Niedersachsens Ministerpräsident Weil, der auch VW-Aufsichtsrat ist, wurde präziser. Er nannte als Quelle die Tagesschau. Minister Dobrindt wies Vorwürfe zurück, mangelhaft aufzuklären. Er habe schon zwei Tage nach Aufdeckung des Skandals eine Untersuchungskommission eingesetzt. Deutschland sei heute mit der Aufklärung von Abgasvergehen weiter als jedes andere Land in Europa. Keine andere Regierung habe so viele Messungen veranlasst. Weil wehrte sich gegen die Behauptung, früher als genannt darüber informiert worden zu sein, dass bei VW manipuliert wurde. Die Anschuldigungen durch den früheren VW-Aufsichtsrat Boss Piech seien haltlos und widerlegt worden.
Blutegel gegen Kniearthrose, Infusionen bei Hörstürzen oder Augenspiegelungen bei grünem Star. Es sind Gesundheitsleistungen, für die die Patienten selbst zahlen müssen und die, wie in den genannten Fällen, eher Schaden als Nutzen. Diese kritische Bilanz zog heute der medizinische Dienst der Krankenkassen. Aus Berlin Volker Schafrankel.
Jeder kennt das von seinem Arztbesuch. Es werden einem immer häufiger Zusatzuntersuchungen angeboten, die aber aus eigener Tasche bezahlt werden müssen. Im Fachjargon individuelle Gesundheitsleistungen, kurz IGL genannt. Doch bringen die auch etwas oder füllen sie nur das Portemonnaie des Arztes? Das untersucht alljährlich der medizinische Dienst der Krankenkassen, ob Akupunktur in der Schwangerschaft, die Messung des Augeninnendrucks oder die Überprüfung der Lungenfunktion. Der IGL-Monitor der Kassen liefert hier einen Überblick. 45 Zusatzleistungen sind dort wissenschaftlich bewertet worden. Viele Patienten wissen, was IGL sind, so Peter Pick vom medizinischen Dienst der Kassen. Doch zufrieden sind sie damit keineswegs.
Zwei Drittel derjenigen, die schon einmal von IGL gehört haben, sehen IGL-Leistungen kritisch. Die meisten Patienten fühlen sich unzureichend informiert. In unserer Befragung gab nur jeder Vierte an, mit den Informationen zum Schaden zufrieden zu sein.
Schaut man sich die Zusatzleistungen wissenschaftlich genauer an, dann findet Peter Pick gerade einmal 3 IGL-Untersuchungen, die er positiv bewerten würde. Der zu erwartende Nutzen ist größer als der Schaden.
Das gilt zum Beispiel für die Stoßwellenbehandlung beim Fersenschmerz oder für die Akupunkturbehandlung zur Migräneprophylaxe.
Bleiben mehr als 40 Untersuchungen, die wenig oder gar nichts bringen. 4 von ihnen bewertet der medizinische Dienst sogar als negativ. Soll heißen, der zu erwartende Schaden ist deutlich größer als der Nutzen. Das gilt unter anderem für die durchblutungsfördernde Infusionstherapie beim Hörsturz oder beim Ultraschall der Halsschlagader zur Schlaganfallvorsorge. Bei den meisten angebotenen IGL-Leistungen ist aus Sicht des medizinischen Dienstes der Kassen der Nutzen aus wissenschaftlicher Sicht nicht belegt.
Das heißt entweder, dass keine Bewertungsdaten vorliegen oder dass Schaden und Nutzen sich in etwa ausgleichen. Dies gilt zum Beispiel für die Akupunkturbehandlung in der Schwangerschaft.
Darum hat Peter Pick für die Zukunft klare Forderungen an die Berufsverbände der Mediziner.
Dass auch die Ärztekammern und die Kassenärztliche Bundesvereinigung klarer sagen, das ist unsere Linie. Das heißt ja nicht, IGEL-Leistung auszuschließen, sondern es heißt, mit denen seriös umzugehen.
Die Kassenärztliche Bundesvereinigung ist da weniger kritisch. Der Markt der individuellen Gesundheitsleistung ist ein für Patienten und auch Ärzte sinnvoller Markt, weil er Möglichkeiten eröffnet, alternative Methoden zu erforschen und mehr zu machen, als bezahlt wird, heißt es von dort. Das Wissenschaftliche Institut der AOK schätzt, dass Ärzte mit den Zusatzuntersuchungen jährlich rund 1 Milliarde Euro einnehmen.
Es war offenbar ein fataler Fehler, dass sich in einem Chemiebetrieb in Oberhausen eine gefährliche Säurewolke ausbreiten konnte. Mehrere Menschen erlitten Atemwegsreizungen. Stundenlang waren Teile der Stadt lahmgelegt, Bahn- und Busverkehr und die Autobahnen wurden zeitweise gesperrt. Olaf Bionat berichtet.
Entwarnung in Oberhausen. Die Säurewolke, die fast den gesamten Tag über dem Stadtgebiet lag, hat sich verzogen. Anwohner können Fenster und Türen wieder öffnen. Ursache für die Dampfwolke war ein Zwischenfall in einem Chemiebetrieb am Rhein-Herne-Kanal, erklärt Axel Knauber, Geschäftsführer von Hamm-Chemie.
Es ist eine Säure in eine andere Säure geflossen, aus Versehen, aus menschlichem Versagen kann man in dem Fall sagen. Und das hat eine thermische Reaktion herbeigeführt, indem der Tank, der hat den Deckel abgehoben und daraus ist letztendlich dieses Gas ausgeströmt, was sich in der Luft vermischt und letztendlich zu diesem Beeinträchtigen geführt hat.
Ein Mitarbeiter hatte Salzsäure in Schwefelsäure geleitet. 150 Menschen aus umliegenden Betrieben klagten über Atemwegsreizungen. 10 von ihnen wurden ärztlich behandelt, 2 mussten ins Krankenhaus. Glück im Unglück, denn die säurehaltigen Stoffe sind gefährlich, erklärt Gerd Auschrat, Chef der Oberhausener Feuerwehr.
Wenn man unmittelbar Kontakt dazu hat, ist das sehr, sehr gefährlich. Also wenn man über die oberen Atemwege diese Produkte aufnimmt, kommt es sehr schnell zu Reizungen, sogar zu Verätzungen, möglicherweise zu ganz irreversiblen Schäden. Also das sind schon sehr, sehr aggressive Produkte, die aber in erster Linie mit unmittelbarem Kontakt verbunden sind.
130 Feuerwehrleute aus dem gesamten Ruhrgebiet waren im Einsatz. Bei der Bekämpfung der giftigen Wolke setzte die Feuerwehr Wasserwerfer ein. Dadurch sollte das Gemisch gebunden und ein großflächiges Austreten verhindert werden. Bei Messungen der Luft hat die Feuerwehr festgestellt, dass keine direkte Gefahr für Menschen bestanden hat. Auch das Trinkwasser sei durch den Säureaustritt nicht gefährdet.
Parallel dazu laufen Maßnahmen zum Umfüllen des Produktes in Tanklastzügen, sodass wir am Ende des Weges hoffen, dass wir alles so umfüllen können, dass keine Gefahr mehr besteht.
Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 1,5 Millionen Euro. Die Kriminalpolizei hat die Mitarbeiter des Chemieunternehmens befragt, die alle bereits seit mindestens 10 Jahren in dem Betrieb arbeiten. Wegen des Unfalls gab es in Oberhausen ein riesiges Verkehrschaos. Die Autobahn 42 wurde stundenlang gesperrt, ebenso der Oberhausener Hauptbahnhof. Mittlerweile hat sich die Verkehrslage rund um Oberhausen wieder entspannt.
Und zum Schluss noch ein Blick auf die Fußballspiele mit deutscher Beteiligung in der Europa League K.O.-Runde. Mönchengladbach trifft heute auf den AC Florenz und Schalke spielt in Thessaloniki. Dazu Jan Wochner.
Die gute Laune ist zurück auf Schalke. Nach 3 überzeugenden Spielen ohne Niederlage in Serie. Vor dem Hinspiel in Saloniki heute Abend gibt sich Trainer Markus Weinzierl optimistisch. In seiner allerdings gewohnt reservierten Art.
In den Erfolgen geht es immer leichter. Es ist klar, dass wir zufrieden sind, dass wir Selbstvertrauen gewonnen haben. Es wird ein sehr spannendes Spiel.
In dem Schalke überzeugen möchte. Nicht nur mit erfolgreichem Fußball, sondern wieder auch spielerisch. Mit kontrolliertem Aufbauspiel und ansehnlichen Kombinationen. Und Spaß. Wie zuletzt eben. Kapitän Benedikt Höwedes spürt ein neues Selbstverständnis.
Ist doch klar, wenn wir attraktiven Fußball spielen und gleichzeitig erfolgreichen, dann macht es immer mehr Spaß auf dem Platz. Ist doch ganz klar, was mehr Spaß macht.
Gewinnen natürlich. Schalke ist beim Tabellendritten Griechenlands Favorit. Selbst dass in Nabil Bentaleb, einer der formstärksten Spieler, krankheitsbedingt ausfällt, kann die gute Laune der Schalker momentan nicht trüben.
Und soweit das Echo des Tages. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Claudia Venor.
NDR Info.